Herzlich willkommen zur Bibelwoche in den Kirchgemeinden im Striegestal im Jahr 2021. Die diesjährige ökumenische Bibelwoche steht unter dem Motto In Bewegung, in Begegnung. Und alles dreht sich rund um Texte des Lukas-Evangeliums. Begegnungen machen unser Leben reich. Sie erfreuen das Herz, fördern den Geist, sie tun uns gut. Sie sind auch schwierig. Sie verunsichern, erschrecken und wirken verstörend. Sie geschehen zufällig oder mit Absicht, sind geplant oder schicksalhaft, alltäglich und schnell vergessen oder prägend, sogar lebensentscheidend. Wir begegnen anderen Menschen, virtuell oder real. Welchen Unterschied das macht, haben wir dieses Jahr hautnah erlebt. Auch, wie essentiell es für uns ist, anderen zu begegnen. In diesen Begegnungen begegnen wir uns aber auch selbst, lernen neue Seiten an uns kennen, erschrecken vielleicht über uns oder stellen erstaunt fest, was alles in uns steckt. Und wir begegnen Gott. In dieser ökumenischen Bibelwoche finden sich ebenfalls die unterschiedlichsten Arten von Begegnungen. Das Lukas-Evangelium ist voll von Menschen in Bewegung, die sich begegnen. Der Verfasser des Lukas-Evangeliums ist ein hervorragender Erzähler. Er zieht seine HörerInnen und LeserInnen in diese Bewegung und Begegnung mit hinein. Er spielt uns den Ball zu und lässt uns einsteigen in die Kommunikation, die er inszeniert hat. Wir sollen uns mit den Personen seiner Geschichten identifizieren. Dabei können wir oft gar nicht anders, als Partei zu ergreifen. Lukas lässt ganz bewusst Leerstellen, offene Fragen, nicht erzählte Beweggründe, Brüche in der Geschichte, offene Enden. Sie sollen uns dazu ermutigen, unsere Erfahrungen in die Geschichte mit einzubringen. Lassen Sie sich mit uns ein, an 4 Abenden in unseren Kirchgemeinden über verschiedene Texte des Lukas-Evangeliums nachzudenken. Sie können das einerseits ganz realpräsentisch an den Gemeindeabenden der Bibelwoche tun oder auch im kleinen Kreis oder ganz für sich mit diesem Audiostream. Ich bin Pfarrer Sebastian Schirmer und moderiere Sie durch diese 4 Sendungen zur Bibelwoche. Der heutige Text der Bibelwoche beschäftigt sich mit 10 Aussätzigen. Er steht im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Heute geht es also um Thema 5 und zu Gast ist Christian Stoll aus Hainichen. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, warum du die Bibelwoche machst?
Hallo an der Stelle auch erstmal von mir. Wie angekündigt, mein Name ist Christian Stoll. Ich komme aus Hainichen, bin dort in der jungen Gemeinde, bin jetzt 18 Jahre gerade, stehe ganz frisch vor dem Abitur und zur Bibelwoche wurde ich eingeladen von unserer Pfarrerin, Frau Scherzer in Hainichen, ob ich mir denn das vorstellen könnte, da mal einen Abend zu halten, über einen Text zu reden. Und ja, da habe ich zugesagt und deswegen bin ich heute hier.
Du hast dich also für Thema 5 entschieden, Heilen und Danken. Was ist dir denn da zuerst aufgefallen? Was ist dir wichtig geworden? Was sind deine ersten Gedanken zu dem Thema?
Genau, also ich habe diesen Text zuerst mal gelesen und das Erste, was mir so grundsätzlich eingefallen ist, das erste Wort, was mir irgendwie in den Sinn kam, das war Dankbarkeit. Also das finde ich irgendwie total wichtig, wenn man diesen Text liest. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Und dann hatte ich noch so irgendwie ein paar Fragen. Warum ausgerechnet schon wieder der Samariter? Das kennt man ja irgendwie von dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch. Warum ist jetzt quasi der schon wieder hier der Gute? Warum ist er scheinbar doch nicht so schlecht, wie sein Ruf es damals ja verlauten ließ? Dann habe ich mich auch so gefragt, warum sind es jetzt ausgerechnet 10 Männer? Hat das vielleicht irgendeine Bedeutung? Und warum kehrt von den 10 letztlich nur einer zurück? Warum die anderen nicht? Letztlich wurden ja alle geheilt, so steht es ja im Text. Und dann habe ich mich natürlich auch ganz klassisch wieder gefragt, was sagt uns dieser Text heute? Was bedeutet er für uns als Christen?
Du hast dir den Text in 4 Teile aufgeteilt. Mhm. Da kommt Jesus also am Anfang in ein Dorf und dort trifft er auf 10 aussätzige Männer, die plötzlich zu ihm rufen, Jesus, Meister, erbarm dich unser.
Genau, da als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, denen geht es ja wirklich schlecht. Also hier steht, das sind Aussätzige, die sind wirklich ausgesetzt aus der Gesellschaft, die sind wahrscheinlich an Lepra erkrankt und das hat ja damals irgendwie auch Unreinheit in allerhöchster Qualität bedeutet. Also sie waren wirklich ausgeschlossen von der Dorfgemeinschaft, ausgeschlossen von der religiösen Gemeinschaft, durften nicht mehr in den Tempel gehen, durften eigentlich gar nichts, niemand wollte mehr irgendwas mit denen zu tun haben. Also denen ging es richtig schlecht. Hat mich irgendwie auch so vielleicht ein bisschen an die heutige Zeit erinnert, wo es vielleicht um Quarantäne geht, wo irgendwie auch Menschen völlig isoliert leben müssen. Ja, denen ging es ähnlich wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und die sind jetzt richtig schlimm dran und jetzt kommt da so Jesus vorbei und scheint so ihre einzige Hoffnung zu sein. Ich weiß nicht, ob sie ihn erkannt haben oder ob sie einfach in völliger Verzweiflung jeden irgendwie angebettelt haben oder angeschrien haben, der da vorbeikam. Ich verstehe auf jeden Fall, warum sie da um Hilfe flehen und weiß natürlich jetzt nicht, was sie sich erhofft haben, wenn sie wussten, dass es Jesus ist. Haben sie gehofft, dass er sie direkt durch ein Wunder heilt? Oder haben sie vielleicht einfach gedacht, das ist irgendjemand, der uns irgendwie Geld, Essen geben kann? Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber Fakt ist auf jeden Fall, sie waren wirklich richtig schlimm dran.
Nun kommt Jesus der Bitte der Männer ja nicht direkt nach, sondern er schickt sie zu den Priestern und daraufhin werden sie rein.
Da habe ich dann auch gedacht, das ist ja erstmal nicht das, was man jetzt vielleicht direkt erhofft hätte, wenn man schon gewusst hat, dass es Jesus ist. Da hat man ja vielleicht gehofft, der heilt mich jetzt einfach spontan, das wird jetzt eine Spontanheilung. So kommt es ja letztlich nicht. Ich denke, dass Jesus in dieser Situation erstmal schon ein gewisses Vertrauen voraussetzt. Er schickt sie erstmal auf den langen Weg dort zum Tempel. Da gehört erstmal ein Vertrauen dazu, das zu machen. Das könnte ja jeder jetzt irgendwie sagen. Hier, geht mal zum Tempel, dann werdet ihr heil. Aber ja, letztlich vertrauen ihm alle 10. Und alle 10 werden dafür irgendwo belohnt, weil sie werden geheilt. Und ja, ich denke, dass sich alle 10 dann schon erstmal ganz gut gefühlt haben. Und dann ist natürlich die Frage, warum kehren sie nicht alle zurück?
Genau, im nächsten Teil des Textes kommt nur einer, ein Samariter, zu Jesus zurück, der vor ihm auf die Füße fällt und ihm dankt.
Genau, also einer von den 10 kehrt letztlich nur um und der ist völlig außer sich voller Dankbarkeit. Und das ist eben ausgerechnet wieder ein Samariter, einer aus diesem Volk, das die Juden ja irgendwie schon verachtet haben, die einen ganz schlechten Ruf hatten. Und wieder, wie ich eben schon aus diesem sehr bekannten Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ja, kommt dieser Gute letztlich in dieser Geschichte aus Samarien. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen bei dieser Geschichte an einen Arztbesuch zur heutigen Zeit gedacht, was da vielleicht so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind. Also wenn wir heute zum Arzt kommen, dann hoffen wir irgendwo auch, dass wir geheilt werden, dass der Arzt irgendwas machen kann. Wir bezahlen letztlich auch dafür. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht es da mit der Dankbarkeit aus? Ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, meine Mutter ist Arzt und jedes Jahr zu Weihnachten kommen da etliche ja, Nettigkeiten, irgendwie Blumensträuße oder irgendwie was zu naschen. Also viele Patienten zeigen sich da schon ziemlich dankbar. Genau, das ist so das, was mir dann noch dazu eingefallen ist.
Jesus scheint sich die Frage ja auch zu stellen. Am Ende fragt er den, der zu ihm zurückgekommen ist, wo die anderen 9 geblieben sind. Ob sich denn keiner gefunden hätte von denen, der wieder zu Gott umkehren wollte und Gott ehren wollte.
Genau, also Jesus scheint ja auch ziemlich verwundert hier irgendwie darüber zu sein, dass letztlich nur einer umkehrt. Ich denke, über den hat er sich schon ganz schön gefreut. Er sagt ja dann auch, dein Glaube hat dich gerettet. Also der Glaube dieses Samariters ist das Entscheidende, was er irgendwie hat, was die anderen ja scheinbar nicht hatten. Und dann habe ich mich gefragt, was denkt Jesus jetzt über die anderen 9? Ist er jetzt sauer auf die oder ich weiß es nicht.
Was ist denn für dich das ganz zentrale Motiv in diesem Text?
Also das zentrale Motiv, das überschneidet sich irgendwie auch mit meinem ersten Gedanken, den ich da hatte, die Dankbarkeit. Also das ist irgendwie das, wenn ich diesen Text lese, denke ich an Dankbarkeit. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Dankbarkeit macht das Leben reich. Und ich finde, Dankbarkeit ist irgendwie ein ja, richtig wichtiger Punkt im Leben. Als Christ oder auch als Atheist, ich finde es generell einfach eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. So ein Danke ist irgendwie immer ein Ausdruck von Wertschätzung. Ich nehme einfach positive Dinge, die ich empfangen habe, bewusst wahr und verleihe ihnen Ausdruck in dieser Dankbarkeit. Und ich finde, dass Danken uns aber irgendwie zunehmend immer schwerer fällt. Auch im Text haben es ja 9 von 10 quasi nicht geschafft, zu Jesus zurückzukommen und Danke zu sagen. Vielleicht ist es irgendwie gerade auch in unserer heutigen Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen. Es ist irgendwie nicht mehr so eine angeborene Grundhaltung. Was stattdessen irgendwie heute bei uns so wie angeboren scheint, ist so eine Art Automatismus der Unzufriedenheit, der die Dankbarkeit irgendwie immer mehr erschwert. Da gibt es ja auch Experimente, die gemacht wurden mit so simplen Rechenaufgaben, wo irgendwie ein Professor seinen Studenten irgendwie 10 sehr einfache Matheaufgaben vorgerechnet hat, wovon eine offensichtlich falsch war und dann natürlich alle sich darüber amüsiert haben, hier, der hat einen Fehler gemacht, da ist eine Aufgabe falsch und logischerweise, so wirkt es zumindest für uns, keiner dem Professor ein Lob gegeben hat, aber 9 von 10 Aufgaben waren ja richtig. Es gibt auch irgendwie so klassische Selbstverständlichkeiten, die wir in unserem Leben so haben. Und ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast mal so eine kleine Umfrage mit ein paar Leuten aus den jungen Gemeinden hier im Kirchenkreis gemacht, wo es auch um Selbstverständlichkeiten ging, wo ich mir so ein paar Sachen ausgedacht habe und dann gefragt habe, ist das für euch selbstverständlich? Ist das, ja, setzt ihr das irgendwo voraus? Und dann habe ich eben die Antwortmöglichkeiten ja, nein oder auch einfach weiß nicht gegeben. Und was eben sehr viele als selbstverständlich, also es haben über 20 Leute auf jeden Fall mitgemacht, ich denke, man kann da schon von einem relativ zuverlässigen Wert letztlich sprechen, genug Essen und Trinken haben zum Beispiel eine Menge Leute, 13, als völlig selbstverständlich vorausgesetzt, auch irgendwie ein harmonischer Umgang mit ihren Mitmenschen oder regelmäßig Zeit auch für sich selber, einen sicheren Job, eine Schulbildung oder auch einfach eine Familie, ein festes Zuhause, haben sehr viele als selbstverständlich gesehen. Was eher nicht so selbstverständlich für viele ist, ist zum Beispiel Gesundheit. Da haben ganze 18 Leute gesagt, nee, das finde ich jetzt nicht so selbstverständlich. Auch sichere politische Verhältnisse sehen viele tatsächlich gar nicht als so selbstverständlich, als sicher an. Und genau, aber ich denke, all so Sachen zählen vielleicht bei vielen. Also es gab jetzt auch nichts, wo keiner irgendwie Ja gesagt hat. Also es gibt viele Sachen, die wir gerade in Westeuropa einfach als selbstverständlich ansehen. Uns geht es eigentlich wirklich gut, wenn man schaut, was sonst so überall auf der Welt passiert. Aber ja, deswegen bürgert also irgendwie diese Selbstverständlichkeiten, dieser Automatismus, der schleicht sich so bei uns ein und der verhindert irgendwie auch ein bisschen die Dankbarkeit. Denn wenn wir anfangen, alles und jeden und überhaupt als selbstverständlich anzunehmen, dann verlieren wir einfach die Dankbarkeit. Dann kommen wir wie so in einen Strudel von Unzufriedenheit, weil wir einfach alles immer schlechter sehen, als es eigentlich ist. Und eben das Positive nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, aus diesem angeborenen Automatismus von Unzufriedenheit müssen wir erstmal selbstständig wieder rauskommen. Das müssen wir lernen. Das ist irgendwie eine Übungssache. Wenn wir jetzt nochmal auf den Text schauen, ich weiß nicht, was die anderen neun getan haben. Ob die wirklich richtig undankbar waren oder vielleicht haben sie mit ihrer Familie gefeiert. Sie haben aber letztlich einfach Jesus vergessen. Und dann habe ich mir ja auch die Frage gestellt, warum ist es jetzt ausgerechnet so ein Samariter? Und vielleicht liegt die Antwort darin, dass er am wenigsten Anspruch vielleicht hätte auf so eine Heilung, dass er generell am wenigsten hatte, dass es ihm am schlechtesten vielleicht ging. Denn wer zu viel hat, der wird, denke ich, leichter undankbar als die Leute, die nicht viel haben und eben jede Kleinigkeit mit Dankbarkeit annehmen. Das Ding ist ja, dass wir oft denken, wenn wir mehr hätten, wären wir dankbarer, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also wenn wir mehr Dinge bekommen, die wir unbedingt haben möchten, dann werden wir eigentlich mit der Zeit immer nur undankbarer, dann werden wir abgestumpfter, dann schleicht sich irgendwie so ein Gewöhnungseffekt ein. Ich habe so ein Beispiel überlegt, wenn man irgendwie ein Kind ein neues Handy schenkt oder so, dann ist es am Anfang richtig cool und nach einer Zeit ist das Handy ein bisschen aus der Mode gekommen und der Wunsch ist nach einem neuen Handy. Jetzt kann man diesem Wunsch nachgehen und dann wird auch das Handy wieder irgendwann nach nicht allzu langer Zeit veraltet sein und es kommt der nächste Wunsch und so geht es immer weiter. Und die große Gefahr daran ist, dass wir irgendwie all diese Reichtümer im Leben letztlich für selbstverständlich halten, dass wir abstumpfen, dass wir übersättigt werden. Und außerdem sind diese Dinge, die wir uns wünschen, wie auch im Beispiel von diesem Handy, meist materielle Dinge. Und ich denke, dass wir, wenn wir diese Dankbarkeit nicht haben, irgendwo auch Beziehungen aus dem Blick verlieren. Dass es auch extrem wichtig ist, dankbar zu sein für Menschen, dass das Beziehungen stärken kann. Ob das jetzt in Familien zwischen Kindern und Eltern ist, zwischen Enkeln und Großeltern, zwischen Partnern oder auch zwischen Freunden. Und ich denke auch, die Beziehung zwischen Gott und Mensch spielt damit rein. Und ich denke, dass es auch Jesus ja besonders darum ging. Er hatte zwar zunächst erstmal die ganz konkrete Not der Menschen im Blick, aber letztlich ging es ihm noch um viel mehr, nämlich die Menschen zurückzuholen in eine lebendige Beziehung zu Gott. Er wollte eben deutlich machen, hier die Krankheit, die ihr habt, die Isolation, die soziale, der Hunger vielleicht oder die anderen Sorgen, die ihr auch noch habt, die sind nur ein Teil des Problems. Das größte Problem ist, dass ihr letztlich Gott aus den Augen verloren habt. Und ja, ich denke, dass Dankbarkeit irgendwo auch gelebter Glaube ist. Jesus sagt ja am Ende auch, dein Glaube hat dir geholfen. Und dass es auch die Sicht der Wirklichkeit irgendwie, die bewusste Wahrnehmung des Positiven einfach verstärken kann. Und ja, dass wir einfach dankbar sein sollten als Christen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir da jetzt handeln können. Ob man einfach ja, beim Gebet grundsätzlich immer dran denkt, erstmal Danke zu sagen. Ob man sich jeden Abend meinetwegen irgendwie 5 Sachen überlegt, was war heute gut, wofür kann ich dankbar sein. Ich denke, das ist wichtig, dass wir einfach uns das immer wieder klar machen, wie viel, ja, mit wie viel Segen wir einfach ausgestattet sind in unserem Leben, wie viel gut läuft und dass wir uns das immer wieder vor Augen halten sollten, um ja, einfach dankbar zu sein.
Du hast es ja inzwischen schon ein bisschen angesprochen, aber was würdest du sagen, ist für dich in diesem Text ganz besonders wichtig als Aussage zu der Beziehung zwischen uns und Gott?
Zuerst ist mir aufgefallen, dass es in dem Text ja schon ein paar Ortsveränderungen auch gibt. Alles bewegt sich irgendwie letztlich, nur Jesus nicht. Also die Männer werden geheilt, müssen dafür erst zum Tempel laufen, einer kommt zurück, also die gehen weite Wege, aber letztlich kommen sie immer oder ruht alles irgendwo um Jesus. Und ich denke schon, dass uns das erstmal sagt, dass Jesus irgendwie immer die Konstante ist, dass Jesus uns Ruhe geben will. Und dann habe ich in meiner Umfrage die Leute auch gefragt, was Glaube so richtig für sie ist. Und auch da ein paar Möglichkeiten gegeben, was sie ankreuzen konnten. Und die am häufigsten gewählte Aussage war einfach Gottvertrauen. Das haben 20 von 21 Leuten mit Ja beantwortet und keiner mit Nein. Und ich würde da definitiv auch zustimmen. Man kann jetzt allerdings sagen, Gottvertrauen, das hatten die anderen ja irgendwie auch, sonst wären sie ja wahrscheinlich nicht diesen weiten Weg bis zum Tempel gelaufen. Die haben Jesus schon auch was zugetraut, also wir sollten sie vielleicht auch nicht zu schlecht wegkommen lassen, dieser Geschichte. Aber letztlich ist ja trotzdem nur einer zurückgekehrt, nur einer hatte wirklichen Glauben und hatte wahres Leben mit Gott. Und der bekam dann mehr als nur die körperliche Gesundheit, die ja letztlich alle bekommen haben. Der wurde, glaube ich, auch generell heil an Leib und Seele und fand eine richtige Beziehung zu Gott. Deswegen denke ich, dass auch diese Auswahlmöglichkeit, die ich gegeben habe, eine lebendige Beziehung zu Jesus, sehr wichtig ist. Da haben auch 15 Leute zugestimmt. Ja, anfangs war das alles irgendwie ein Anflehen aus tiefster Not, eine Sehnsucht nach Veränderung von diesen 10 Männern, die sie dort gelebt haben. Das ist, erinnert mich auch ein bisschen an Gebete vielleicht heute. Wenn es uns wirklich schlecht geht, dann sind wir im Gebet ja wahrscheinlich ähnlich. Dann flehen wir auch, Gott, hier, das ist mein Wunsch. Ich will nur das, bitte schenk mir das. Und ähnlich wie wir das heute eben auch machen, haben auch sie in erster Linie um ihren eigenen Vorteil gebetet, um die Heilung eben ihrer körperlichen Krankheit. Und Jesus tut eigentlich genau das erstmal nicht. Er erfüllt diese Bitte nicht sofort, sondern er schickt sie erstmal auf die lange Reise zu den Priestern. Und vielleicht hatten die 10 dann auch erstmal das Gefühl, ihre Bitte wurde nicht erhört. Vielleicht hatten sie sich irgendwie schon was anderes erhofft. Aber letztlich vertrauen sie ja Jesus und treten diese Reise an und beweisen damit irgendwie Geduld und auch einen Glauben. Ich denke, dass wir auch so handeln sollten, dass wir mit Enttäuschungen manchmal rechnen sollten und dass wir Geduld einfach haben sollten, dass Jesus schon alles irgendwie in die richtigen Bahnen lenkt und dass es da das einfach mehr für uns im Sinn hat als unser kurzfristiges Wohlsein. Genau, letztlich kommt ja aber dann trotzdem nur einer zurück. Waren die anderen jetzt undankbar? Ich denke es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht waren das einfach normale, fromme Juden, denen einfach der Tempelbesuch so wichtig war. Das war ja damals auch ein sehr zentraler Aspekt, in den Tempel zu gehen, ein sehr wichtiger Glaubensaspekt. Und vielleicht haben sie einfach ihre Heilung bemerkt und haben festgestellt, hey, wir sind nicht mehr sozial isoliert, wir müssen jetzt nicht mehr am Rande der Gesellschaft vor uns hin vegetieren, wir können jetzt einfach in den Tempel wieder gehen, wir können Opfer bringen, wir können Gott das geben, was ihm zugesteht. Und Jesus hatte ihnen das ja auch gesagt, sie sollen zu den Priestern gehen. Und sie taten dann letztlich wie befohlen und wie es eben auch üblich war zu dieser Zeit. Aber eins haben sie eben bei all dieser Frömmigkeit nicht getan. Und das war zu Jesus zurückkehren, sich zu Jesus irgendwie auch zu bekehren. Und ich denke, dass dieser eine, der zurückgekehrt ist, letztlich einfach ein Vorbild ist für eine lebendige Gemeinde mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Dass es eben nicht nur um dieses stumpfe Regeln befolgen gibt. Auch da habe ich in der Umfrage die Möglichkeit gegeben, Glaube ist für mich Regeln befolgen. Da haben 5 Leute Ja gesagt und 10 Nein. 6 waren sich da nicht ganz sicher, was sie dort genau ankreuzen sollten. Aber viel mehr Leute haben eben zugestimmt, dass es eine lebendige Beziehung zu Jesus ist, dass es Gottvertrauen ist. Und dass es auch, das wurde auch sehr oft angekreuzt, eine Hoffnung ist in schweren Zeiten. Letztlich hat also dieser eine nicht nur die körperliche Heilung erfahren, er hat auch verstanden, warum er oder wem er das letztlich verdankt. Und dann hatte ich ja vorhin noch diese Frage, warum es ausgerechnet 10 Männer waren. Und ich denke, ich habe ein bisschen recherchiert und letztlich ist es ja so, dass es bis heute im Judentum so ist, dass es 10 Männer braucht, um einen Gottesdienst in der Synagoge zu halten. Und diese 10 Männer quasi erstmal als Gemeinschaft notwendig sind. Und ich denke, dass auch die 10 Männer zu Beginn dieser Geschichte irgendwo eine Gemeinschaft waren, eine Leidensgemeinschaft, die durch ihr Leid eben verbunden waren, durch ihr gemeinsames Schicksal. Und ja, wo es dann auch egal war, wo sie jetzt herkamen. Sie waren durch ihr Schicksal, durch ihr Leid eben verbunden. Und ich denke, dass diese 10 Männer eben die Gottesdienstgemeinde einfach irgendwo auch symbolisieren, solidarisch im Leiden sind, miteinander hoffen sind und alle auf Jesus schauen, aber letztlich eben nur einer diesen lebendigen Glauben hat, auch wieder zu Jesus zurückzukommen und diese Dankbarkeit einfach auch beweist.
Vielleicht zum Schluss, was würdest du dir mitnehmen? Was bedeutet dir der Text? Was wünschst du dir, dass er uns für heute bedeutet?
Ich denke einfach, dass diese Frage von Jesus, die er am Ende ja dreimal irgendwie auch formuliert hier, warum bist du der Einzige, der zurückgekommen ist, dass die sich irgendwie auch an uns richtet. Wo sind die anderen? Warum sind sie nicht zurückgekehrt? Und ich denke, dass wir uns dann so diese Frage auch stellen sollten. Gehören wir jetzt zu den Neuen, die vielleicht nach Geboten leben, aber die letztlich keine lebendige Beziehung, keinen lebendigen Glauben haben? Oder gehören wir vielleicht eher zu dieser, ja, 10%-Minderheit, die Nähe von Jesus sucht und die Gott lobt. Und ich denke, dass wir uns aus diesem Text auf jeden Fall auch diese Dankbarkeit eben mitnehmen können. Auch da habe ich nochmal gefragt, wofür bist du dankbar? Und dann hatten die Menschen dort eine Chance, Sachen hinzuschreiben. Was dort viel genannt wurde, war Familie, Freunde, nette Mitmenschen, Gesundheit, gutes Wetter, Sonnenschein, Natur, auch einfach die überraschenden Kleinigkeiten, die es so im Alltag gibt. Frieden, Bildung und Freiheit, auch freie Religionsausübung waren da oft genannt. Oder auch einfach die Tatsache, Gottes Kind zu sein. Und einer hat dann noch geschrieben, ich bin dankbar dafür, dass meine, in Klammern angeblich so schlimmen Probleme gar nicht so groß sind, wie ich sie mache. Wenn man bedenkt, dass ich alles aus Frage 1, also aus diesen Selbstverständlichkeiten, habe und es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und ein zweiter hat dann auch noch geschrieben, dass vieles aus der Liste eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, aber alles ist ein Geschenk. Dieses Land, Beruf und Essen ohne Ende, eine Familie zu haben, es ist ein Geschenk. Und ja, ich finde das einfach ziemlich wichtig und auch irgendwie schön zu hören, für was die Menschen alles dankbar sind. Und sich das einfach immer wieder vor Augen zu halten, ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Ich habe dann auch abschließend nochmal gefragt, hast du schon mal Heilung erlebt? Vielleicht so ähnlich, wie es in dem Text war. Der Großteil hat da eher mit Nein geantwortet oder nur aus der Familie kennt er das irgendwo. Körperliche Heilungen gab es zum Beispiel bei jemandem, der Krampfadern hatte und nach einem Gebet dann geheilt wurde. Und viel war auch einfach psychische oder seelische Heilungen, wo jemand geschrieben hat, dass er nach einem Fast-Burnout dann eine Zeit im Kloster hatte und das total gut tat und ja, letztlich sehr hilfreich war. Oder auch einfach ja, eine Hilfe in traurigen Zeiten, in schwierigen Zeiten oder bei Liebeskummer oder Verzweiflung. So Sachen wurden eben genannt. Und ja, ich glaube, dass Jesus einfach immer noch ja, diese Heilung vollbringen kann, wie er es auch damals getan hat. Das ist, denke ich, auch nochmal eine Sache, die ja, wir uns für den Text heute oder von dem Text für heute einfach mitnehmen können.
Ein Auszug aus den Thesen der Tübinger Konsultation von 1964 des Deutschen Institutes für ärztliche Mission. Die christliche Kirche hat eine besondere Aufgabe auf dem Gebiet des Heilens. Das bedeutet, dass es Einsichten in das Wesen von Heilung gibt, die nur in Verbindung mit dem Glauben an Christus zu gewinnen sind. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Jesus Christus, du sprichst und wartest auf unsere Antwort. Du heilst und wartest auf unseren Dank. Du rettest uns und wartest auf unseren Glauben. Wir danken dir für dein Wort, dein Leben, für deinen Heiligen Geist, heute und alle Tage. Amen. Und so geht im Frieden eurer Wege und nehmt mit euch den Segen Gottes. Es segne und es behüte uns Gott, der Dreieinige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.